Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Wer sich mit Gesundheit beschäftigt, trifft schnell auf Versprechen über Anti-Aging, Supplements, Infusionen, Biohacking oder angeblichen Wundermethoden gegen das Altern. Doch was davon ist wirklich wissenschaftlich sinnvoll und was ist eher Marketing? Genau darüber sprechen wir heute. Zu Gast sind Ben Knopp und Jan Holzhacker, zwei Medizinstudenten im praktischen Jahr und Hosts des Podcasts Longevity Decoded. Gemeinsam versuchen wir, das Thema Longevity einmal ruhig, evidenzbasiert und differenziert einzuordnen. Wir sprechen darüber, was Longevity medizinisch überhaupt bedeutet, warum Prävention im Gesundheitssystem oft zu kurz kommt, welche Rolle Bewegung, Ernährung, Schlaf tatsächlich spielen und warum viele vermeintlichen Longevity-Strategien wissenschaftlich deutlich kritischer betrachtet werden müssen. Kurz gesagt, was bringt wirklich etwas für unsere Gesundheit und was sieht nur auf Social Media gut aus? Eigentlich wollten wir diese Folge übrigens auch als Videopodcast aufnehmen. Das hat allerdings, sagen wir mal, technisch nicht ganz so funktioniert wie geplant. Irgendwo zwischen Kamera, Speicherkarte, Laptop und vermutlich auch einem kleinen komischen technischen Fluch hat unser Rechner beschlossen, heute lieber nicht mitzumachen. Deshalb gibt es diese Folge heute klassisch als Audio-Podcast, was ja eigentlich auch ganz gut passt. Denn gute Gespräche funktionieren manchmal am besten einfach mit Mikrofon, Kopf und Inhalt. Und genau den gibt es heute. Also, eine Folge über Longevity ohne Hype, über Prävention, über Medizin und über die Frage, wie wir Gesundheit langfristig besser verstehen können. Schön, dass ihr da seid, Ben und Jan.
Vielen Dank, Flo. Wir freuen uns, hier zu sein. Ja, einmal genau zu uns beiden. Das ist Ben, ich bin Jan. Wir sind beides Medizinstudenten im letzten Jahr unseres Studiums, also im PJ. Und wir haben, um vielleicht Longevity auch einmal zu erklären, würde ich das ganz gerne auch so ein bisschen an unserer Geschichte erklären, wie wir zu dem Ganzen gekommen sind. Denn uns hat das Medizinstudium schon sehr viel Spaß gemacht. Es ist unsere Passion. Es ist ein super spannendes Fach. Es gibt so viele einzelne Fachbereiche, in denen man viel lernen kann, die sich beeindruckend entwickelt haben. Aber wenn man dann in die Klinik kommt und vor allem auch die Patienten gesehen hat, dann ist einem immer wieder aufgefallen, dass vor allem die älteren Patienten alle an den gleichen oder an den chronischen Erkrankungen leiden, bei denen wir in der Klinik oft zu spät kommen, symptombasiert therapieren müssen, weil wir den Anfang, die Entstehung der Krankheit verpasst haben. Und da kam so ein bisschen unser Interesse, wie können wir diese Erkrankungen auch behandeln oder von uns weghalten. Und so ist unser Podcast entstanden.
In der Tat, genau. Einfach so, weil wir dachten, wir machen in der Klinik eben so viel symptomorientierte Therapie, die dann wiederum neue Baustellen aufwirft und die Mediziner oder Medizinerinnen unter euch oder man kennt es vielleicht auch von Verwandten, die in der Klinik waren, da ist die Medikamentenliste häufig sehr, sehr lang. Und wir haben uns einfach gedacht, es wäre doch interessant, mal ein bisschen früher reinzugehen. Ja, und wie du sagst, das war so die Geburtsstunde unseres Podcasts, wo wir da ein bisschen aufklären wollen und uns mit den Krankheiten beschäftigen.
Was nervt euch denn persönlich an dem Longevity-Hype und was findet ihr daran trotzdem hilfreich?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist sehr emotionale Frage. Dir ist es bestimmt auch schon aufgefallen, den Zuhörern und Zuhörerinnen auch schon. Longevity ist etwas, was in den Medien, in den Zeitungen, aber auch auf Social Media omnipräsent ist. Das Problem an dem Ganzen ist, dass viel auch so eine Anti-Medizin-Richtung sich da entwickelt. Also wir haben Anti-Pharmazie, Anti-Schulmedizin und das ist nicht das, wie wir Longevity sehen, sondern das gehört zur Medizin dazu. Wir reden über Prävention und das nervt uns auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite haben wir aber auch dieses Spiel mit dem Wunsch des ewigen Lebens. Ja. Also natürlich, man sagt ja, wenn man auf die Welt kommt, eines ist gewiss, nämlich der Tod. Und das war lange Zeit so, aber mit dem Fortschritt der Medizin und neuen Methoden, die dazukommen, jetzt auch gerade mit KI, wird ganz viel mit der Hoffnung gespielt, von Menschen länger leben zu können, vielleicht sogar ewig leben zu können. Und da sind natürlich viele Halunken nicht weit entfernt, die genau mit dieser Hoffnung, mit diesem Wunsch des ewigen Lebens spielen und dann Profitgeschäft sehen.
Und Dinge versprechen, die wir so heutzutage auch einfach nicht versprechen können.
Deswegen bin ich total froh, dass ihr heute beide da seid. Und noch glücklicher bin ich, dass ihr eure PJ-Zeit in München verbringen dürft, weil somit haben wir das auch auf einfachem Wege ganz schnell geschafft.
Ja.
Ich möchte aber am Anfang ganz transparent sein. Wir machen es heute ohne Produktnamen, Werbung. Wenn ihr Supplements, Interventionen erwähnt, dann sind das reine Einordnungen. Das ist einfach wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ben und Jan jetzt heute so ein paar Infos sagen und dann einfach aus der Praxis raus Produktnamen fallen, dann ist es keine Werbung für irgendein Medikament oder irgendein Präparat.
Das ist sehr wichtig, dass du das sagst, weil genauso wollen wir oder führen wir auch unseren Podcast. Wir wollen nicht Sponsorings oder Produktplatzierungen haben, denn unserer Meinung nach kann man nur wirklich ernsthaft aufklären in zum Beispiel Podcasts, wenn man nicht irgendwo finanzielle Verpflichtungen auch
hat. Fangen wir mal an und lasst uns mal zusammen in ein Thema reingehen, wo eure Zuhörer bei eurem Podcast mit Sicherheit schon abgeholter sind als unsere, weil wir ja so ein breit medizinischer Podcast sind. Wenn man Longevity sagt, was meint ihr damit medizinisch?
Also ich glaube, am Anfang sollte man Longevity übersetzen. Das ist nämlich zu Deutsch Langlebigkeit. Und aus medizinischer Sicht arbeiten wir da vor allem mit zwei Ausdrücken, die auch aus dem Englischen kommen. Zum einen die Lifespan, das ist also die Lebensspanne zu Deutsch. Und das beschreibt sozusagen die Zeit, die wir auf der Welt verbringen. Also von unserer Geburt bis zu unserem Ableben, bis zum Tod. Und dann haben wir die Healthspan. Das ist sozusagen die Gesundheitsspanne. Und das sind die Jahre, die wir quasi selbstbestimmt gesund verbringen können, so das Leben gestalten können, wie wir uns das vorstellen. Und dann kommt aber eben auch irgendwann dieser Einschnitt. Da ist die Healthspan sozusagen beendet und man verliert zunehmend diese Unabhängigkeit. Das heißt, es kann durch ein einschneidendes Erlebnis kommen, ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, es kann aber auch einfach was anderes
sein. Die Schenkelhalsfraktur.
Ja, es können chronische Erkrankungen sein, die zunehmen und ich eben mehr und mehr diese Selbstständigkeit kosten und damit auch Lebensqualität.
Da würde ich dir ganz gerne auch ein Beispiel oder den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Beispiel erzählen, gerade aus meinem PJ. Ich bin momentan in der Geriatrie. Das ist eine Abteilung, die dafür da ist, alte Leute nach einschneidenden Erlebnissen wieder so fit zu machen, dass sie in ihre Selbstständigkeit zurück können. Teil der Aufnahmeprozess ist immer, dass wir auch einen Fragebogen mit den Patienten durchgehen. Das ist dann natürlich auch Aufgabe des PJlers. Eine der Fragen, die die Patienten auch immer wieder in diesem Depressionsfragebogen beantworten, ist, dass sie sagen, dass sie nicht mehr die Dinge machen können, die ihnen früher Freude bereitet haben. Und das ist genau das, worüber wir reden. Wir wollen die Dinge, die uns im Leben Spaß machen, so lange wie möglich machen.
Das habt ihr super beschrieben. Vielen Dank schon mal dafür. Ich versuche es jetzt mal auf laienhafte Basis zu machen. Viele Programme zeigen ja, dein Wert ist jetzt besser. Aber heißt das automatisch, dass ich dadurch wirklich gesünder bin oder länger lebe?
Redest du über Blutwerte oder was meinst du
genau? Genau, also gerade in dem Bereich, wenn ich jetzt euch die Frage stelle, was sind Zurückmarker, also Biomarker, BioAG, HRV, NAD-Spiegel und so weiter?
Es ist so, dass Biomarker erstmal essentiell sind, um natürlich Fortschritt und Verbesserung der Gesundheit messen zu können.
Das ist, glaube ich, auch wichtig festzuhalten, denn Fortschritt generell, wenn man sagt, man möchte sich verbessern, man möchte eben an seiner Gesundheit arbeiten, dann muss man irgendwas messen.
Und das ist ja in der Wissenschaft immer so. Also wir reden ja sonst auch über einen Placebo-Effekt. Das heißt, man nimmt zum Beispiel Supplement XY ein und hat das Gefühl, wow, jetzt habe ich aber gut geschlafen. Ob das nun wirklich was gebracht hat oder nicht, das können wir nur wissen, wenn wir unabhängige Marker haben, die das Ganze zeigen können. Das heißt, das sind Biomarker. Es müssen aber nicht nur Blutwerte sein. Es gibt auch Biomarker, die wir vor allem in der Longevity-Szene haben, die eher funktionell sind. Zum Beispiel sowas wie ein VO2-Max-Wert. Wie gut ist deine Griffkraft? Das sind alles Dinge, die man braucht, um herauszufinden, weil wir da klare Studien haben mit klaren Endpunkten, dass eine gute kardiovaskuläre Fitness in Bezug auf den VO2-Max-Wert dich länger leben lässt, dass eine Griffkraft dazu führt, dass du länger leben kannst. Aber wir haben auch genau diese Marker, die auch dazu führen, dass deine akute Situation besser wird. Wenn du fitter bist, kannst du meistens auch mehr im Leben machen.
Und banaler gesprochen kann auch die Waage mit deinem Gewicht da schon einer dieser Biomarker sein. Also man kann da ganz klein anfangen. Und es ist immer ich finde, wenn man darüber spricht, auch mit Leuten, die sich dafür interessieren, auch eine Diskussion, die man führt, ja, wann versklave ich mich? Weil wenn ich jetzt alles tracke, es gibt ja heutzutage Devices, womit ich eben den V2 Max schätzen lassen kann, wo ich meinen Schlaf mit überprüfen lassen kann.
Jeden Tag meine Herzfrequenzvariabilität.
Ja, genau. Dinge, wo wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber man dann das Gefühl hat, oh, heute ist kein guter Tag und ich stehe auf, weil ich habe gesehen, ich habe nicht gut geschlafen, denke ich, Schlagwort Placebo-Effekt, heute fühle ich mich nicht fit und kann nichts leisten, dass man da so ein bisschen seine Unabhängigkeit verliert. Das ist wahrscheinlich dann wiederum so die Kehrseite der Medaille, die man auch benennen muss. Man muss halt einen gesunden Umgang damit finden, dass man eben dann auch für sich sagen kann, ja, damit führe ich das gesündere und trotzdem immer noch glückliche Leben.
Einer der klaren Kritikpunkte, die wir manchmal hören, ist die Frage, ob wir uns von unserem Handy, wo dann diese Apps drauf sind, unseren Alltag bestimmen lassen.
Ja, genau.
Kann man natürlich auch drüber sprechen.
Das ist natürlich aber auch mal so ein Thema, lasse ich mich davon beeinflussen oder nicht? Ich sag tatsächlich, es ist gut, das zu wissen, für die Leute, die es wissen wollen.
Ja.
Jetzt sag mal.
Und wenn du eine Konsequenz daraus ziehen kannst.
Definitiv. Also wenn ich dann vielleicht auch sag, okay, mein Blutdruck oder mein Puls in der Nacht war, also ich habe das Gefühl, der Puls ist nachts zu hoch gewesen und ich sehe es dann auf der Uhr oder auf meinem Handy am Ende, dann habe ich ja im Endeffekt schon mal so einen Anhaltspunkt, um zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, hey, also mir fällt auf, die letzten Nächte war das so und so. Deswegen, darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Das ist absolut individuell. Und wie du schon sagst, wenn es Pathologien sind, die einem damit auffallen und die man vielleicht sogar hat aufzeichnen können, ist es sehr hilfreich, ja. So Telemedizin und so. Aber ich finde, auch da, um mal wieder ein anderes Beispiel anzuführen, wenn Leute sagen, boah, ich habe heute Nacht, war ich so lange wach, gefühlt Stunden. Und dann kann man das ja auch nachschauen. Und dann sind es am Ende tatsächlich wenige Minuten gewesen, die gar nicht so den Einfluss haben. Dann ist es eben auch eine Aussagekraft, die man daraus ableiten kann.
Es hat schon Vorteile. Also wir propagieren auch oft und regelmäßig, wenn wir über Schlaf heute bestimmt auch noch sprechen werden, dass man das Essen, die letzte große Mahlzeit, nicht zu fettig, aber auch nicht zu früh, zu kurz vorm Schlafengehen zu sich nehmen soll. Und da ist zum Beispiel ein Biomarker sehr gut für die Ruheherzfrequenz in der Nacht, weil da kann man es nämlich genau kontrollieren. Okay, ich esse einmal um 20 Uhr und gehe um 22 Uhr schlafen. Wie niedrig ist meine Herzfrequenz? Und dann mache ich das Gleiche. Ist um 18 Uhr und wow, auf einmal ist die deutlich niedriger. Und das ist ein Marker, womit wir tatsächlich Schlafqualität und Ruhezustand natürlich gut messen können.
Wir kommen jetzt mal in den Themenpunkt, die Evidenzstärken, Longevity-Hebel. Wenn ihr nur eine Maßnahme wählen dürftet, was wäre es? Und warum ist es wahrscheinlich die Bewegung?
Jetzt hast du uns die Antwort ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich hätte überlegt zwischen Bewegung und Schlaf. Zur Bewegung gehören verschiedene Dinge. Und da gehört ja sowohl das Krafttraining als auch das Ausdauertraining. Und es ist sehr schwer, sich da genau zu und also sowas auszusuchen. Aber wenn wir alleine mit der Evidenz gehen, dann müssen wir uns auf den V2-Max-Wert und damit die kardiorespiratorische Fitness konzentrieren.
Also das Ausdauertraining.
Ausdauertraining ist unsere Antwort bei der Bewegung. Und da gibt es unglaublich coole und eindrückliche
Studien. Da gibt es unsere Lieblingsstudie zu. Ja. Und mit der wir mit allen Leuten sprechen wir über diese Studie, die uns fragen, was sie machen sollen, wenn sie eine Sache verändern sollen. Deshalb danke für die Frage erstmal. Und zwar müssen wir dafür einmal kurz erklären, was das Hazard Ratio ist.
Soll ich da mal übernehmen?
Mach mal bitte.
Ja. Weil alle, die nicht irgendwie was mit Wissenschaft am Hut haben und Studienanalyse, denen wird wahrscheinlich Hazard Ratio nicht sagen. Und ich würde es am ehesten so beschreiben als das Risiko in der nächsten Zeit, erstmal unbestimmt, an etwas zu erkranken. Und wenn wir jetzt über Bewegung sprechen, dann nehmen wir als an etwas erkranken All-Cause Mortality, also die
Gesamtsterblichkeit.
Zu sterben, die Gesamtsterblichkeit. Und da kann man oder da hat man die Standardrisikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht mit Bluthochdruck, hat man gegenübergestellt mit einer Gruppe von Leuten, die eine niedrige kardiorespiratorische Fitness, also eine schlechte Ausdauer hat, und die Gruppe, die dann eine sehr gute kardiorespiratorische Fitness hatte. Und siehe da, wir haben sehr eindrückliche Ergebnisse gehabt.
Ja, denn die Hazard Ratios bei Rauchen, Diabetes, all die Dinge, die liegen ungefähr um die 1,5.
Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, was das heißt, 1,5?
Bei einem Hazard Ratio von 2 heißt es, die Wahrscheinlichkeit zu versterben ist doppelt so hoch, wie wenn ich den Risikofaktor nicht habe. Das heißt, wir haben hier wirklich hohe Hazard Ratios und alle Leute wissen, rauchen sollte man nicht. Und jetzt kommt Sport ins Spiel. Und die wenigsten Leute würden denken, dass Sport eine Hazard Ratio von 4,5 hat, von der niedrigsten Fitness zur höchsten Fitness. Das schlägt Rauchen
bei weitem.
Bluthochdruck bei weitem. Und wir sind schnell dabei, Leute, die rauchen, mit dem Finger auf die zu zeigen und zu sagen, du tust nichts für deine Gesundheit. Dabei sollte Fitness und kardiorespiratorische Fitness der Hebel schlechthin sein.
Ja, genau. Und man kann also auch eigentlich das Argument bringen, dass zu schlechte Fitness tatsächlich ein Risikofaktor ist, nicht nur ein protektiver Faktor.
Ja.
Also dementsprechend, Bewegung ist unsere Antwort.
Bewegung ist Leben.
Das deckt sich ja auch mit den Aussagen von der WHO. Die empfiehlt ja 150 bis 300 Minuten moderat oder 75 bis 150 Minuten intensiv pro Woche an Muskelkräftigung bei 2 Tagen so im Abstand. Jetzt habt ihr ja gerade schon ein sehr tolles Thema angesprochen, Schlafen.
Ja.
Schlafen ist inzwischen offizieller Teil der kardiovaskulären Gesundheit Metriken der AHA. Warum und was ist realistisch?
Schlaf ist ein Parameter, der immer noch unterschätzt wird. Wir haben im Schlaf die Möglichkeit, dass unser Körper, jetzt mal ganz salopp gesprochen, sich regenerieren kann. Er kann sich resetten. Wir können Entzündungen abbauen. Auch im Gehirn hat man einen Mechanismus, wo im Gehirn wirklich einmal durchgewischt wird, also Abfallprodukte abgebaut werden. All das führt, wenn wir auch über zum Beispiel chronische Entzündungen sprechen, die ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, aber auch für metabolische Erkrankungen, führt dazu, dass wir Schlaf in unserem Leben priorisieren müssen. Das machen noch zu wenig Leute. Und man kann mit sehr wenigen einfachen Tricks seinen Schlaf gut verbessern.
Oder auf der anderen Seite wieder, du kannst mit sehr vielen Dingen die Qualität deines Schlafes negativ beeinflussen und eben in Zeiten von so viel Bildschirm und damit Blaulicht, wo unser Körper dieses Licht ja durchaus wahrnimmt und Einfluss auf den zirkadianen Rhythmus hat, also quasi dieser Rhythmus, der unser Wachsein und unsere Aktivität bestimmt, der nach Möglichkeit sich eigentlich nach dem Tagesablauf und der Sonne auch richten sollte, so ungefähr zumindest, wenn wir da eben durch das Licht negativ beeinflusst werden, kann es sein, dass ich dann, wenn ich, obwohl ich müde bin, zu Bett gehe, gar nicht einschlafen kann. Und dann kommen so Dinge wie gerade die ersten 2 Schlafzyklen, die man pro Nacht durchläuft. Man durchläuft so 4 bis 5, die dauern so ungefähr 1,5 Stunden und haben immer den gleichen Aufbau, der sich zwar relativ ändert, aber man durchläuft immer eine Tiefschlafphase, eine REM-Schlafphase und da gibt es, das sind diese beiden Schlafphasen, die unglaublich wichtig sind. Und gerade die Tiefschlafphasen sind in den ersten beiden Zyklen der Nacht sind entscheidend und am längsten. Wenn ich jetzt aber gerade am Anfang meinetwegen noch zu viel Koffein im Blut habe oder noch zu viel blaues Licht vorher.
Oder bis 5 Minuten vor dem Schlafengehen noch gearbeitet habe.
Ja, dann führt das dazu, dass ich nicht in diese Tiefschlafphasen so komme, wie wenn ich beispielsweise um 18 Uhr das letzte Mal leicht gegessen habe und mich dann eben möglicherweise das Licht gedimmt und entsprechend entspannt habe vorm Schlafengehen. Das sind so Dinge, die muss man auf jeden Fall berücksichtigen.
Viele interessante Studien gibt es da auch einfach, wenn man sich die Leute anguckt, die mit den schlechtesten Schlafrhythmus haben, also Schichtarbeiter. Und da sieht man nämlich genau, dass diese großen chronischen Erkrankungen, die wir im Alter nicht haben wollen, um die vielleicht auch einmal aufzuzählen. Das sind natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber es sind auch neurodegenerative Erkrankungen, es sind Krebserkrankungen und es sind natürlich die metabolischen Erkrankungen, also Diabetes zum Beispiel. Dass genau diese Erkrankungen bei dieser Gruppe von Menschen besonders erhöht sind.
Zusammengefasst kann man auf jeden Fall mal eins sagen, 2 bis 3 wichtige Regeln, die ihr jetzt gerade schon genannt habt, für einen vernünftigen und gesunden Schlaf, ist einmal auf die Essenszeit zu achten. Ja. Das Licht ist tatsächlich eine große Wirkung, natürlich die Schichtarbeit oder den Arbeitsalltag dementsprechend.
Wenn wir hier eine Sache sagen dürfen, dann ist das auch was wir immer über den Schlaf erzählen. Das ist die 4-3-2-1-Regel, über die wir immer sprechen. Das heißt, die Stunden vor dem geplanten Zu-Bett-Gehen. 4 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen möchte man das letzte Mal gegessen haben. Dann 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen das letzte Mal getrunken haben und 2 Stunden, nee, ich habe es falsch gesagt.
Genau, also 4 Stunden.
Entschuldigung.
Ja, das, 4 Stunden ist eigentlich, dass man nicht mehr diese intensiven Sporteinheiten sich mir durchführen sollte oder anführen sollte in dem Sinne, weil das führt eben zu einer Aktivierung des Sympathikus und das ist wiederum so ja der Stressor unseres Körpers und das möchten wir nicht, weil wir wollen ja eher den Parasympathikus, also den Ruhepol in unserem Körper vorm Schlafengehen aktivieren, genau dann 3 Stunden vorher. das Essen vermeiden, 2 Stunden, das Trinken, damit man gerade für diejenigen in der Nacht dann doch mal auf Toilette müssen und nicht dadurch den Schlaf unnötig stört. Und eigentlich sollte man 1 Stunde vorm Schlafen auch mal sich ein bisschen auf das Runterkommen aktiv konzentrieren. Ja. Das kann total unterschiedlich aussehen, je nachdem, was man für Vorlieben hat, kann das heißen, dass man irgendwie ein Journal schreibt. Aber das Allerwichtigste hast du noch nicht gesagt, und das sind wirklich die regelmäßigen zu Bett Geh- und Aufstehzeiten, weil du musst deinem Körper die Möglichkeit geben, eine Routine zu entwickeln. Und das ist beim Schlaf das A und O.
Vielen Dank, Jungs, für diese wahnsinnig riesengroße Aufklärung. Ich sag nur so viel dazu. Macht ihr ja in der Medizin auch, gell? In der Klinik funktioniert es ja auch mit dem pünktlich zu Bett gehen und so weiter.
Alltägliche Herausforderung.
Definitiv. Kommen wir zum Punkt Ernährung. Was sind Prinzipien, die evidenzbasiert sind, ohne dass wir in die Diätregion abrutschen? Also so in die Richtung Protein im Alter, warum relevant?
Ja, vielen, vielen Dank für den Nebensatz, dass wir nicht in die Diätdiskussion abrutschen wollen, denn das ist ein Feld, auf dem viele Emotionen dabei sind und das, da probieren wir uns auch weitestgehend rauszuhalten. Wir probieren Ernährung sehr simpel zu kommunizieren, weil Ernährung ist etwas, das macht jeder. Jeder hat eine Meinung dazu und jeder hat auch Präferenzen. Es gibt so ein paar Grundregeln, auf die man sich einigen kann, die klar belegt sind und die jeder probieren sollte einzuhalten. Und da hast du das erste schon angesprochen. Das heißt, wir wollen unseren Proteinbedarf decken. Und hier ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht spricht. Und das ist das, was man auch oft zum Beispiel bei Nachrichtensendern hört, dass die Deutschen eigentlich genug Protein zu sich nehmen, wenn man diesen Wert nimmt. Aber es ist ganz wichtig herauszuarbeiten, dieser Wert ist erstens nicht richtig. Wir haben heutzutage Studien, wo man mit Tracern feststellen konnte, dass wir viel mehr Nitrit verlieren, was daraus gerechnet wurde, wie hoch unser Proteinbedarf ist. Aber vor allem ist es auch eine Mindestmenge an Protein, die wir empfehlen, die die DGE empfiehlt, um dass der Körper sich nicht auflöst. Wir reden heutzutage viel eher von 1,2 bis 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, um optimal versorgt zu sein für Leute, die kein Krafttraining machen. Und da wir alle Krafttraining machen sollten, um gesund zu bleiben und vor allem im Alter gesund.
Höhedosen von bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das kann ja mal jeder für sich ausrechnen. Wir reden hier nicht von einem Körpergewicht, wenn man sagt, ich habe 20 Kilogramm meinetwegen Fett zu viel, dass ich auch die mit reinrechne. Man sollte so ungefähr das ideale Körpergewicht anstreben bei der Hochrechnung. Aber da kommt man schon auf eine Menge, die man erstmal am Tag decken muss. Das ist gar nicht so einfach. Und das wäre uns ganz, ganz wichtig, so zu vermitteln.
Und einmal auch noch ganz wichtig, man hört es leider immer noch, Proteine machen die Nieren kaputt. Und das ist längst widerlegt. Also da reden wir wirklich über Werte weit über 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wo auch noch gezeigt werden konnte, dass es keine negativen Effekte auf
die Nieren hat. Können wir auch sehr gerne die Links zu den entsprechenden Studien zukommen lassen, dass du die in den Shownotes
ausklammern muss man natürlich schon Leute, die natürlich eine Nierenerkrankung haben. Da ist es was anderes, aber auch da haben berühmte Nephrologen schon gesagt, a low protein diet only does one thing, it shrinks the patient down to the size of its kidneys. Also das ist genau das, was du angesprochen hast. Wir wollen Proteine zu uns nehmen, um unsere Muskulatur zu erhalten. Denn im Alter sprechen wir ganz viel, auch in der Geriatrie wieder, über Frailty und Sarkopenie. Also Muskelschwund im Alter, wodurch wir nicht mehr zum Beispiel Treppen hochgehen können, uns anziehen können, Einkäufe nach Hause tragen können, von der Toilette aufstehen können. Es geht ja wirklich ins Extrem. Und deshalb ist Muskelmasse die Währung des Alters und dafür brauchen wir Proteine.
Man muss sich ja vor Augen führen, dass im Alter physiologischerweise unser Körper abbaut. Das bezieht sich auf alles und eben auch ganz doll der Muskel. Und da hilft es natürlich, wenn man neben dem Training, wo man den Wachstumsreiz oder mal mindestens den Reiz für den Muskel setzt, dass der Muskel erhalten bleibt, dann auch durch die Ernährung und die Proteinzufuhr dem Körper genügend gibt. Weil was man, finde ich, auch immer wieder vergisst, ist, wie schnell sich einmal der Muskel quasi komplett erneuert hat. Das passiert nicht über Jahre, das passiert viel, viel schneller. Wir reden hier von Wochen bis Monate, wo sich quasi die komplette Muskulatur einmal erneuert hat. Und wenn wir in diesem Zeitraum zu wenig Protein zu uns nehmen, dann hat der Körper sozusagen nicht den Baustein für unsere Muskulatur.
Das heißt, Proteine sind wichtig. Das nächste, was wir in die vier Regeln, glaube ich, für Ernährung reinbringen würden, sind Ballaststoffe. Ballaststoffe sind in unserer heutigen westlichen Ernährung leider so gut es geht aus unserem Ernährungsprofil rausgewandert durch hochverarbeitete Lebensmittel. Und
da wollen wir auf 30 Gramm pro Tag kommen. Und das Coole ist, auch hier konnten Studien gezeigt werden, dass je mehr Ballaststoffe du zu dir nimmst, desto größer ist der protektive Faktor. Also es gibt eigentlich kein zu viel. Natürlich, man muss sich ein bisschen anschauen, worüber man die Ballaststoffe zu sich nimmt. Also wenn man Samen nimmt und das die Quellen und da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. Aber alles in allem sind es auch, wenn man zu wenig nimmt, gerade Krebserkrankungen, die da auf ein potenziell warten im Alter, die keine gute Prognose haben. So viel muss man halt sagen.
Aber nicht nur das. Auch du hast schon die Cardio, die European Society of Cardiology Leitlinien angesprochen und da stehen auch Ballaststoffe ganz klar drin. Mikronährstoffe sollte man noch decken. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle zum DM oder Rossmann laufen und Multivitamintabletten kaufen, sondern es geht hier um das, was auch unsere Eltern immer schon gesagt haben, bitte bunt ernähren, das heißt auch Obst und Gemüse, 250 bis 300 500 Gramm Rohgewicht pro Tag wären hier optimal.
Und ich glaube, das einmal abschließend dann zur Ernährung ist auch so ein bisschen unser Credo. Mit einer ausgewogenen, grünen oder bunten Ernährung kann man so unglaublich viel abdecken, dass man da nicht viel supplementieren müsste. Also das darf man nicht vergessen, man muss halt darauf achten.
Jetzt habt ihr beide wieder wahnsinnig viel erzählt und ich bin euch auch wirklich sehr dankbar. Aber ihr habt am Ende gerade ein Thema angesprochen, das ich nochmal kurz rein möchte. Gar nicht auf diese genannten Drogeriemärkte oder so, sondern eher auf dieses Ernährungsmarketing. Habt ihr einen Tipp, wie erkennt man ein Ernährungsmarketing, gerade wenn es so um Detox, die Hanse, die Inflammation als Wort im Endeffekt.
All das, was du genannt hast, sollte tatsächlich schon die Alarmglocken angehen lassen. Jegliche Detox-Tees für die Leber oder Kuren sind...
Die deinen Stoffwechsel ankurbeln, damit du besser abnimmst oder sowas. Da kann man eigentlich eine Klammer...
Ja, die Leber kann sich extrem gut selbst reinigen und den Körper entgiften und die Nieren machen das auch. Dafür haben wir zwei gute Organe im Körper. Wenn wir uns darum kümmern, dass wir kein Übergewicht haben, das heißt, das Fett aus unserem Körper sich nicht mehr unter der Haut einlagern kann, so anfängt schon in der Leber sich einzulagern, dann kann die Leber dieser Funktion nicht mehr nachgehen. Das heißt, hier ist viel wichtiger, dass wir uns um unsere Körperkomposition kümmern, Muskelmasse haben, nicht zu viel Fett haben. Das ist viel, viel wichtiger, als dass wir unsere Detox-Tees am Anfang des Jahres in unsere Neujahrsvorsätze bauen.
Vielen lieben Dank dafür und dann lasst uns gleich mal reingehen in das letzte große Thema von unserem Blog, Nikotin und Alkohol. Nikotin ist einer der eindeutigsten Hebel und bei Alkohol wird die Debatte gerade zunehmend strenger geführt. WHO Europa zeigt, dass es gibt keine sichere Menge, die Gesundheit nicht beeinflusst. Wie ordnet ihr das an?
Hast du gerade schon perfekt gesagt.
Hast du sehr schön gesagt. Also
eigentlich hast du uns damit alles vorweggenommen, weil es gab ja eine Zeit lang die Meinung, dass das eine Glas Rotwein, das wirkt vielleicht sogar lebensverlängert. Also Resveratrol ist da so dieser Stoff gewesen, der angeblich uns gut tut und lebensverlängernd wirken könnte. Und da wurden tatsächlich auch schon Studien gemacht. Das waren Mausstudien. Und das wurde einfach, das ist mal wieder so ein perfektes Beispiel von
der Bildartikel oder der Artikel in der Welt, wo steht, ein Glas Rotwein verlängert dein Leben.
Man konnte das Ganze nicht reproduzieren in menschlichen Studien. Man kann sogar noch einen draufsetzen. Man konnte zeigen, dass die Mengen, die dort diesen Mäusen gegeben wurden, im Äquivalent, wenn wir das zu uns nehmen wollen würden, über Rotwein, müssten wir mehrere Fässer trinken. Das heißt, da ist ja irgendwie klar, dass die neurotoxische Wirkung von Alkohol viel mehr überwiegt, als irgendwann vielleicht mal der lebenserhaltende Effekt von Resveratrol.
Vollkommen richtig. Zum Thema Rauchen würde ich ganz gerne noch sagen, weil wir haben jetzt am Anfang mit über die Hazard Ratios gesprochen. Da hat sich vielleicht der eine oder andere gedacht, ich rauche, aber ich mache auch Sport. dann mache ich ja eigentlich alles richtig.
Schade, nicht ganz.
Wichtig ist hier zu sagen, dass wenn wir über die chronischen Erkrankungen sprechen, sprechen wir über Krebs. Und Krebs hat natürlich eine große genetische Komponente. Da sind wir bei ungefähr 60% der Krebserkrankungen, die genetisch prädispositioniert sind. Aber die anderen 40%, die machen wir durch Lifestyle-Faktoren entstehen. Hier gibt es ein sehr interessantes Diagramm, auch im Deutschen Krebsforschungszentrum auf der Website. Können sich die Leute anschauen.
Da ist ein Rauch mit Abstand.
Von diesen 40% machen 20% dieser besagten Krebserkrankungen. Also 50% von den Lifestyle-Faktoren liegen hier tatsächlich am Rauchen. Das heißt, wenn wir keinen Krebs haben wollen, dann sollten wir am besten heute aufhören zu rauchen.
Was ist eure realistische Empfehlung in Sprache, die Menschen annehmen zu dem Thema?
Und manchmal müssen wir uns da auch so ein bisschen selbst an die Nase fassen. Aber man darf, wenn man, also dir geht es jetzt darum, wie man aufklären kann.
Richtig, genau.
Ja, wir haben ja in der Uni immer die Schulz von Thun Sprachmodelle gelernt, aber das hat niemandem Spaß gemacht. Dennoch ist es irgendwie, ist doch so, oder?
Ja, ja.
Also, es war immer recht trocken, aber man darf nicht zu oberlehrerhaft rüberkommen. Es ist wichtig, dass man mit Ich-Botschaften arbeitet. Man muss dem Gegenüber Verständnis entgegenbringen und vor allem, und da geht es uns ja auch bei Longevity 4 drüber oder drum, Medizin ist viel individueller, als es letztlich heute in der Klinik, in den Praxen häufig gelebt wird. Man hat nicht den Otto Normalverbraucher und deswegen hat man natürlich auch Patienten oder Patientinnen, die ein total, ja, einzigartiges Profil haben.
Und unterschiedliche Ziele auch im Alter haben.
Dass ich mit der gleichen Botschaft den einen total gut erreichen kann, währenddessen ich bei dem anderen auf Granit beiße. Und ich glaube, man braucht da viel Geduld, um die Menschen so ein bisschen ins Boot zu holen, aber halt auch sehr viel Verständnis.
Wir hoffen, wir kriegen das in unserem Podcast hin. Ganz wichtig ist uns da aber schon zu sagen, dass Aufklärung essentiell ist. Also vor allem, wenn wir über Longevity sprechen, weil wir sprechen über Prävention. Die Leute sind noch nicht krank, sollen aber etwas in ihrem Leben ändern, um später gesünder zu sein. Und hier ist es so, so wichtig, über Aufklärung zu sprechen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass Menschen, die aufgeklärt sind, die verstanden haben, wie die Risiken aussehen und wie sie damit ihr zukünftiges Leben bestimmen können, vielleicht bei ihren Eltern gesehen haben, wie sie später nicht im Altersheim oder Pflegeheim sein wollen, dass man den Leuten dann helfen kann, für sich selber eigenständige, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Sehr bildhafte Beispiele und vor allem Wissen als der Schlüssel, dass Menschen selbstständig für sich eine Entscheidung treffen können. Und da gehört natürlich auch zu, dass wenn man sich mit Ernährung auseinandersetzt, dass man weiß, was sind denn Ballaststoffe oder was sind denn Kohlenhydrate? Was ist denn der Unterschied, wenn da steht Kohlenhydrate und davon Zucker? Weil viele haben ja eine Vorstellung und wollen was ändern, aber wissen schlichtweg in diesem Dschungel von Überinformationen. Und dann, du hast es vorhin gesagt, kommt Social Media, kommt Werbung mit teilweise ja wirklich genialem Marketing, aber das dich zu absolut falschen Schlüssen bringt und die Menschen sind verunsichert. Und da wollen wir so ein bisschen ansetzen.
Ihr habt mir schon die perfekte Überleitung gegeben, und zwar Prävention im System. Wenn die Basics doch so stark sind, warum scheitert Prävention im Alltag und im System?
Ich würde sagen, viel mit genau dem, worüber ich gerade schon gesprochen habe. Die Leute sind noch nicht krank und müssen sich für etwas entscheiden, wo sie später die Lorbeeren erst ernten. Natürlich kann man sagen, je gesünder du bist, desto besser geht's dir auch in dem Moment. Aber es ist nicht wie eine Operation. Du gehst aus dem Ganzen raus und dir geht's kurz danach besser und du siehst, der Knochen ist wieder gerade. Und das sieht man ja zum Beispiel auch, um jetzt eine andere Debatte aufzumachen. Aber auch im Klimawandel sieht man das. Das ist kein Problem, was uns aktiv lastet. Und deshalb immer, wenn andere Dinge kommen, denken wir über die Dinge nach. Und deshalb macht es einfach. Ist Klimawandel wieder im Hintergrund. Und genauso ist es ja auch mit Prävention ums Altern. Das heißt, wenn jetzt mal wieder die Einladung kommt zu der nächsten guten Fete, das Oktoberfest steht um die Ecke, wie auch immer, dann ist man natürlich eher versucht zu sagen, okay, ich will jetzt gerade Spaß haben.
Und dann ein sehr eindrückliches Beispiel. Wir hatten neulich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Zahnärztin. Natürlich, wenn man Zahnschmerzen hat, es ist absolut logisch, ich gehe zum Zahnarzt und wahrscheinlich werde ich mir da auch sehr lange, solange ich mich an diesen Schmerz erinnere, sehr viel, sehr gut die Zähne putzen danach. Aber vielleicht 2 Jahre später oder so wird der ein oder andere sich dabei erwischen, dass er nach dem Zähneputzen abends doch nochmal sich einen Schokobonbon oder so reinfällt, obwohl er weiß, es ist nicht gut. Und da fängt es halt an.
Jetzt kommen wir schon zu einer Frage, die wir schon mal vom Ende nach vorne schieben. Aber ich würde die heute noch ein paar Mal, weil es nämlich einfach so perfekt zu dem ganzen Thema passt. Was wäre denn euer Empfehlungsplan für 80% Effekt mit 20% Aufwand.
Ganz einfach, da reden wir eigentlich über die Big Four. Also 80% kann man ganz sicher schaffen, wenn man seine kardiorespiratorische Fitness im Blick hat. Das heißt, wir reden hier tatsächlich von einem guten VO2 Max. Den kann man sich im Internet angucken, wie sind da die Werte. Das ist der Marker für kardiorespiratorische Fitness schlechthin. Zusätzlich zweimal in der Woche Krafttraining, um seine Muskulatur optimal aufzubauen.
Jan, bevor wir über das Krafttraining sprechen, du hast ja gerade von 20% Aufwand gesprochen.
So ist es.
Dann lass uns mal, weil die kardiorespiratorische Fitness, kann ich mir vorstellen, werden sich jetzt viele gerade denken, ja, ich habe aber nicht die
Zeit. Du willst praktisch werden.
Ja, genau. Also ich würde sagen, viele behaupten, ich habe aber nicht Zeit, zweimal die Woche für 1,5 Stunden laufen zu gehen. Und das ist leider keine Ausrede, denn wir haben eine gute oder eine schlechte Nachricht für euch, je nachdem, wie man es sehen möchte. Denn es gibt auch dort Trainingsmodelle, wie zum Beispiel das HIIT-Training. Das ist so ein Training, wo man, das heißt High-Intensity-Training, wo du Intervalle hast und du brauchst nur, du hast vorhin von den 150 bis 180 Minuten moderatem Ausdauertraining gesesprochen und dann diese 15 bis 45 Minuten, also die WHO spricht tatsächlich von nur 15 Minuten Training in der Zone 5. Also die Zone 5 müsst ihr euch vorstellen, wie die maximale Herzfrequenz, so 90-100% deiner maximalen Herzfrequenz, und das wären so 220 minus euer tatsächliches Lebensalter, dann habt ihr so ungefähr einen Richtwert. Und wenn ihr euch nur 15 Minuten die Woche in diesem Bereich aufhaltet, dann tut ihr schon sehr viel für eure kardiorespiratorische Fitness.
Letztlich dann zweimal die Woche Krafttraining, das geht auch in 30 Minuten, wenn man Ganzkörpertraining macht und da ordentlich hinterher ist. Das heißt, da sind wir auch nur bei einer Stunde Aufwand in der Woche. Und dann natürlich Körperkomposition, ordentlich schlafen gehen, aber ganz wichtig, und das wollen wir hier auch nochmal loswerden, alle Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, die von der gesetzlichen Krankenkasse zur Verfügung gestellt werden.
Vielen lieben Dank für eure Tipps. Ich hoffe jetzt nicht, dass die ganzen Zuhörerinnen sich gleich im Fitnessstudio wieder anmelden, weil das ist nämlich der Hype am Anfang des Jahres.
Es geht alles auch zu Hause.
So ist es, weil ihr habt ja schon den Vermerk darauf gesetzt, es geht auch alles einfacher und ihr müsst dafür nicht unbedingt ins Fitnessstudio, weil das ist nämlich dann tatsächlich auch ein Punkt natürlich, was die Vergütung praktisch angeht, dass sich das manche auch gar nicht so leisten können, das zu machen. Also wie Ben und Jan gerade gesagt haben, es geht auch alles einfach und daheim. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Der Longevity-Hype. Was wird vermarktet und wo sind die Fallen? Lasst uns über Marketing sprechen, nicht über einzelne Personen. Was sind die typischen Muster, was ihr gerade so erkennt?
Also die Muster sind definitiv, wie auch hier heute schon angesprochen, Versprechungen. Absolute Versprechungen für schnelle Ergebnisse teilweise, aber vor allem dieses so tun, als ob man den Heiligen Gral gefunden hätte.
Ja. Den haben wir nicht.
Haben wir nicht. Den haben wir Stand heute nicht. Und tatsächlich haben wir auch nicht irgendwas in Ausblick, wo man sagen könnte, in den nächsten 10 Jahren müsst ihr nur diese eine Pille schlucken und damit wird alles besser. Viele tun aber so und sind halt, ich habe gesagt, geniale Marketing-Genies. Also da haben wir teilweise richtig, richtig imponierende und beeindruckende Werbung gesehen, wo man danach denkt, ja, ich brauche das ja unbedingt. Und wenn dir eben genau solche sagen, du hast einen Missstand, du brauchst das, dann sollte man schon vorsichtig sein und vielleicht mal genauer hinschauen.
Du hast gerade das Fitnessstudio angesprochen als möglichen Kostenfaktor, aber lieber meldet sich jeder, der heute zuhört, im Fitnessstudio an, als dass er im Monat, keine Ahnung, 100, 200 Euro für irgendwelche Supplements ausgibt. Denn die Effektgröße ist bei Krafttraining und Sport, Ernährung, Schlaf immer größer als bei egal welchem Supplement, was euch versprochen wird.
Ich habe mal so eine kleine Checkliste vorbereitet, wo wir mal so ein bisschen durchgehen. Wo wir versuchen, ich lese euch das vor und ihr sagt einfach kurz was drauf, was ihr davon haltet oder was ihr dazu sagt.
Kurz. Wir behalten uns kurz. Okay.
Vorher-Nachher-Marker, also Biomarker, statt klinischer Outcomes.
Kannst du? Ich würde sagen, wenn wir über die Studien sprechen, dann sprechen wir vor allem auch oft über Surrogatmarker und da ist der klinische Outcome natürlich oft stärker, wenn wir zum Beispiel über All-Cause Mortality sprechen oder wie oft tritt tatsächlich eine Erkrankung auf. Wenn wir jetzt auf das Individuum schauen, dann ist es natürlich oft sehr schwer zu sagen, oder wir wollen uns nicht unsere eigene Sterblichkeit als Marker angucken, weil dann sind wir nun mal schon tot. Das heißt, hier ist es dann wichtig, dass wir auch Surrogatmarker nutzen, die klare Evidenz haben und vorher gezeigt haben, dass sie auf Langlebigkeit aus sind.
Das ist halt wirklich immer die Sache, wer sich was anschaut. Je individueller, desto mehr kann man dann halt den Wert auf Biomarker legen. Aber klinische Outcomes sind natürlich unglaublich.
Ja, Geheimwissen, Exklusivität. Nur wenige wissen, dass
Sport das Wichtigste ist, was sie in ihrem Alltag machen.
Stehen lassen. Und jetzt nicht zu.
Bleiben positiv.
Ja, oh, jeden Tag.
Pseudopräzision, also BioEdge 37,2.
Bitte, ich würde davon zu schwachen klinischen Daten und zu viel Zukunftsmusik sprechen.
Ja.
Das ist Longevity. Nur heißt das in der Medizin oft Prävention. Könnt ihr was dazu sagen? Gerade zu dem Thema Omega-3.
Also wir haben zum Thema Supplements eine relativ restriktive Haltung. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen rausgekommen. Heißt aber nicht, dass wir das komplett verneinen. Das Ganze sollte individuell passieren und vor allem auch in den meisten Fällen messbar sein. Das heißt, wir wollen auch hier wieder einen Biomarker haben, im besten Fall oder meistens einen Blutwert, der uns anzeigt, ob wir in einem optimalen Bereich sind.
Und da sind wir mit dem offensichtlichsten Anfang, weil in Deutschland haben sehr viele einen Vitamin-D-Mangel, gerade in den Wintermonaten. Und es wird eben auch da wieder als Supplement viel Vitamin D verkauft, zusammen mit K2 häufig als Tropfen, manche in Tablettenform. Es ist durchaus ratsam für ganz, ganz viele Menschen, Vitamin D zu supplementieren.
Aber nicht einfach blind.
Nicht blind. Es gibt nämlich Referenzbereiche. Es gibt ein zu viel, wo die positiven Effekte umschlagen in negative Effekte. Das heißt, es macht Sinn, den Vitamin D-Spiegel zu messen. Es macht Sinn, wenn man dann supplementiert, das Ganze auch als Follow-up nach 3 Monaten, weil so lange braucht man, dass der Körper sich auch darauf dann entsprechend eingestellt hat, nochmal zu kontrollieren und nicht einfach nur, weil der Patient oder die Patientin einen großen Mangel hatte, zu sagen, okay, jetzt kriegt er die nächste Zeit mal 10.000 internationale Einheiten, wo man durchaus in Gefahr läuft, über einen längeren Zeitraum da in die falsche Richtung zu driften.
Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Omega-3. Hier können wir das auch messen mit dem Omega-3-Index. Wir haben da auch klare Werte, wo wir ungefähr landen wollen. Und hier lohnt sich für die meisten Leute in Deutschland aufgrund unserer westlichen Diät wieder eine Supplementation. Trotzdem muss man sagen, die Supplementation kommt auch hier nie an die Ergebnisse ran, die Omega-3-reiche Diäten bringen. Das heißt, wir nehmen das Omega-3 vor allem auch durch ganze Nahrungsmittel zu sich. Eine Sache würde ich hier noch ganz gerne sagen, als Dinge, die wir nicht empfehlen, was aber sehr viele Leute machen, sind Multivitaminpräparate. Es gibt ganz viele Studien in der Ernährungsmedizin, die das untersucht haben, ob Leute, wenn sie ein Multivitaminpräparat zu sich nehmen, länger leben. Und hier sind die Ergebnisse eigentlich immer gleich gewesen, dass es nicht zu einer Verlängerung des Lebens bzw. zu einer Erniedrigung der Gesamtsterblichkeit führt.
Ja, wir müssen da in dem Fall aber auch auf jeden Fall mindestens einmal das Kreatin erwähnt haben.
Ja.
Denn wenn wir über ein Supplement sprechen, wo wir der Meinung sind, jeder und jede sollte das zu sich nehmen, egal wie alt, egal wie fit, egal wie körperlich aktiv.
Egal welches Geschlecht.
Manchmal jeder oder jede. Jeder sollte Kreatin nehmen. Auch hier hatte man ja eine Zeit lang Angst, dass es nicht gut sei für den Körper, eine Belastung für Nieren etc. Man konnte dort zeigen, wir nehmen Kreatin nur begrenzt über die Nahrung auf. Das kann man durchaus über Fleisch machen, aber wenn ich dann beispielsweise 5 Gramm oder sogar einige postulieren sogar bis hin zu 10 Gramm zu mir nehme, hat man sogar positive Effekte in Bezug auf beispielsweise neurodegenerative Erkrankungen beobachten.
Genau, und wenn wir die Menge über unsere Nahrung zu uns nehmen würden, dann müssten wir so viel rotes Fleisch essen, dass wir da auch andere Probleme bekommen würden. Das heißt, hier ist es wirklich ein Supplement, wo man sagen kann, das lohnt sich für alle. Aber das Gute an dem Ganzen ist, Kreatin ist auch, glaube ich, mit das günstigste Supplement, was es auf dem Markt gibt.
Uns vielen lieben Dank. Habt ihr perfekt erklärt. Ihr habt alle Themen abgedeckt, die ich euch fragen wollte. Wirklich klasse. Jetzt haben wir tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen nachgefragt und ein paar Fragen gesammelt und gerade in diesem Themenfeld sind wir auf was gekommen. Woran merkt man als Laie eigentlich, dass jemand mit schönen Laborwerten wirbt, aber gar nicht klar ist, ob man dadurch wirklich gesünder oder länger lebt?
Es ist tatsächlich wichtig, sich zu überlegen, was für Laborwerte abgenommen werden. Und hier sind die großen Laborwerte die wichtigsten. Das heißt, wir sprechen über zum Beispiel LDL-Cholesterin, ApoB, wir sprechen über nüchtern Insulin. All die Dinge, wo wir eine klare Evidenz haben, die sind nun mal die, die gut sind. Jetzt ist es natürlich schwierig für den Zuhörer und die Zuhörerin herauszufinden, welche Werte sind denn
wichtig. Aber natürlich, dafür gibt es dann Ärzte und Ärztinnen, die das hoffentlich die Experten dafür sind, aber man kann sich als Laie schon die Frage stellen, was hat der Wert, den ich abnehme, für mich für eine Konsequenz? Also wir wollen mit Werten arbeiten, eben beispielsweise als Biomarker für Follow-ups, dass ich daraus was nicht nur ableiten, sondern gegebenenfalls auch eine Lifestyle-Änderung oder eine Intervention. Irgendwas passiert danach, nach diesem Wert. Wenn ich irgendwelche Werte nehme oder abnehme, wo, ja, nice to know, aber so what? Da muss man.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Nämlich reden wir in der Longevity-Szene ja ganz oft über epigenetische Uhren. Das ist das Ding, wo man sich einen Bluttest kauft, einmal sich in den Finger piekst, das Ganze wird dann in irgendein Labor geschickt und dann kriegt man die Antwort, ist das Ganze jetzt dann, wie alt bist du biologisch und nicht nur chronologisch? Und hier muss man sagen, epigenetische Uhren sind etwas, was in Zukunft definitiv Potenzial hat,
ja,
und auch in den Studien einfach viel gerade dran geforscht wird. Aber wir haben zum heutigen Standpunkt keine Therapiekonsequenz, die wir daraus ziehen können. Wir wissen nicht, was unsere Epigenetik verbessert oder verschlechtert. Und genau deshalb...
Die Datenbanken sind auch zusätzlich noch nicht groß
genug. Ja.
Also vielleicht sagen wir in 10, 15 Jahren was anderes. Und man kann sagen, okay, hey, wenn ich hier jetzt das entsprechende Muster habe, deckungsgleich, das könnte für die oder die Erkrankung ganz besonders stehen. Aber Stand heute ist es nicht möglich. Und deswegen haben wir dort die entsprechend auch restriktivere Haltung.
Ich bin euch auf jeden Fall schon mal dankbar, dass ihr gleich automatisch in den nächsten Block der Zukunft reingegangen seid. Perfekt, weil da kommt jetzt gleich mal die Frage, Biomarker. Wir haben vorher ja schon viel darüber gesprochen, auch immer wieder das erwähnt. Welche Biomarker sind denn heute sinnvoll und welche sind eher eine Spielerei?
Lass uns mal mit einem Wert anfangen, der gehört zu unseren Lieblingswerten. Jan und ich haben beide im Studium die Erfahrung machen müssen, dass da, wo wir hospitiert haben in der Praxis, das noch nicht unbedingt angekommen ist. Und das ist der ApoB-Wert. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wenn wir uns die westliche Welt, wenn wir uns Deutschland anschauen, dann sind eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen die mit Abstand häufigste Todesursache.
In Deutschland mit 33% im Jahr 2024.
Das ist wirklich beeindruckend. Und da ist ja ganz entscheidend auch die Entstehung von Atherosklerose dran beteiligt oder bedingt dann entsprechend Ereignisse wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall.
Also die Verkalkung der Gefäße im Volksmund.
Genau. Und für uns geht es jetzt quasi sowohl für den Hausarzt, die Hausärztin, aber auch wenn man so ein bisschen in die präventive Richtung denkt, geht es darum zu sagen, was für Risikofaktoren haben wir hier als Biomarker? Und da ist eigentlich immer gängig gewesen, das LDL-Cholesterin, die im Volksmund die Blutfette, die man dann da bestimmen lässt, vielleicht noch das HDL, das einige abspeichern, als hab dich lieb, das ist das gute Fett, und dann das LDL, das ist das böse. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, mit dem ApoB tatsächlich eine Aussage darüber zu treffen, wie viele Partikel von diesem LDL können quasi in die Gefäßwand gelangen und dort die Entstehung der Atherosklerose beschleunigen. Und das ist auf jeden Fall einer der Werte.
Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie die Autobahnen in Deutschland. Und wir haben LKWs, die das Fett durch unser Blut transportieren. Das sind die Apolipoproteine. Und das Apolipoprotein B ist genau der LKW, der in der Leitplanke hängen bleiben kann und dazu führen kann, dass die Autobahn immer, immer enger wird, bis wir einen Verschluss haben und München zum Beispiel nicht mehr mit Amazon-Paketen versorgt werden kann. Und genau das ist das, wo wir halt ganz klar dran arbeiten wollen und diesen Wert niedrig haben wollen. Denn hier haben wir klare klinische Outcomes, wo wir sehen, je niedriger der Wert, desto weniger das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Du möchtest wahrscheinlich aber auch Biomarker aus Longevity-Sicht von uns.
So ist es, genau.
Da haben wir einen genannt, der zweite wäre?
Der wichtigste ist der VO2-Max-Wert. Das ist der, über den wir schon gesprochen haben. Als nächstes ist es aber auch, und da habe ich schon am Anfang gesagt, es geht viel um funktionelle Tests, denn wir wollen ja im Alter auch funktionieren. Also es macht durchaus auch Sinn. Und da reden wir dann zum Beispiel auch über die Griffkraft. Das kann man zum Beispiel testen, wie lange kann ich bestimmte Gewichte über eine Distanz tragen? Wie lange kann ich an einer Stange hängen? All das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind.
Aber Jan, ich möchte noch ein bisschen über Laborwerte sprechen. Absolut, das gehört 100% dazu. Aber wir haben ja auch sowas wie ApoE, was dann quasi als Risikofaktor, wenn wir über Longevity sprechen, für neurodegenerative Erkrankungen herangezogen werden kann. Da haben wir verschiedene Varianten und je nachdem, was für eine Variante man hat, also man hat immer so zwei Allele und dann entsprechend zwei Ausprägungen hat man ein erhöhtes Risiko und muss gegebenenfalls frühzeitig vorbeugen. Oder worüber wir auch noch sprechen können,
ist das Nüchterninsulin. Denn wenn wir zum Hausarzt gehen und unseren typischen Checkup 35 machen, dann wird vor allem, werden sich zwei Werte angeguckt. Einmal haben wir Glucose im Urin, also pinkeln wir Zucker aus. Und der zweite Wert ist, haben wir einen nüchtern erhöhten Blutzucker. Das sind zwei Werte, die sind sehr wichtig, vor allem in der Diagnostik des Diabetes Typ 2.
Also wenn du noch die IGL-Leistung in Anspruch
hast, dann kannst du noch den Langzeitzucker nehmen mit HbA1c, aber kostet extra. Und diese Werte setzen aber sehr, sehr spät an, weil wir schon an einem Punkt sind, an dem das Insulin, was dafür da ist, den Zucker in unsere Zellen zu bekommen, hauptsächlich in unsere Muskeln, dass es schon das nicht mehr schafft und deshalb der Zucker erhöht ist. Wenn man jetzt früher und präventiv ansetzen möchte, dann ist es viel interessanter zu sehen, ob wir im nüchternen Bewert schon ein erhöhtes Insulin haben, um herauszufinden, hey, hier ist gerade was am Kochen, was aber noch gar nicht entstanden ist. Und dann können wir natürlich viel, viel besser angreifen und das Ganze auch therapieren.
Ja, bessere Erfolgschancen und auch einfach weniger, was man dann ändern muss.
Ja.
Das habt ihr wirklich klasse beschrieben. Vielen lieben Dank. Jetzt sind wir bei Zukunft. Und die Gefahr auch bei Longevity ist, dass es eine Zweiklassengesellschaft wird. Was habt ihr für einen Vorschlag, wie man das Ganze verhindern kann?
Ehrlicherweise finde ich, oder finden wir beide, dass wir da schon einen Teil zu beitragen. Du hattest von dieser 80-20-Regel gesprochen, von diesem. Und darum geht es eben bei Longevity. Das ist redundant jetzt, aber es ist eben der Kern. Es ist die Prävention und mit entsprechender Aufklärung, die man durch Podcast oder eben einfach Wissen, das man frei zur Verfügung hat, bereitstellt, kann man, glaube ich, sehr viel erreichen, damit man den Menschen das Wissen an die Hand gibt, so zu leben, so präventiv zu leben, dass diese Erkrankungen überhaupt nicht erst entstehen. Das ist das Wichtigste in unseren Augen.
Absolut richtig. Prävention ist etwas, was in unserem Gesundheitssystem Stand jetzt nicht gut von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Das heißt, wenn wir jetzt über Privatpraxen reden, reden wir immer über eigenes Geld. Das heißt, das können viele gar nicht aufbringen. Deshalb ist es umso wichtiger, den Leuten beizubringen, dass die großen Dinge, die wirklich größten Sprünge machen, einfach für jeden verfügbar sind. Die kann man sich anlesen und man braucht auch nicht mal viel Zeit, weil es, wie schon gesagt, die vier simplen Dinge sind.
Aber du hast halt auch, wir haben neulich in einem Podcast über Dopaminsüchte gesprochen und wie so Konzepte wie Gamification, wie gut die funktionieren. Und wir sind der Meinung, das könnte in Krankenkassen noch viel, viel mehr vorangetrieben werden, dass man mit sowas wie Belohnung arbeitet, wenn Menschen aktiv sind, wenn sie gewisse Dinge erfüllen, Vorstellungen der Krankenkassen, wo sie wissen, ey, das sind präventive Marker, wenn die das alles können und das alles schaffen, dann weiß ich nicht. Dann gibt's vielleicht eine Zahnreinigung umsonst oder. Da gibt's bestimmt coole Sachen, wo in unserer Meinung nach zu wenig heute passiert.
Also eher weniger das Verbot, sondern mehr den Ansporn mehr zu machen.
Ich bin da voll bei euch. Wir hatten das Thema auch bereits mit einem Geschäftsführer von der Krankenkasse genau über solche Belohnungssysteme. Dafür ist wohl das Geld nicht da.
Aber wie viel Geld würde das hinten raus sparen?
So ist es. Es ist aber immer so dieses Thema, ihr kennt das ja, ihr dürft ja auch keinen gesunden Patienten im Krankenhaus haben, sondern nur kranke Patienten. Da darf er auch nie im Bericht drinstehen, Patient ist schmerzfrei.
Ja.
Ist ein ganz gefährlicher Satz. Ist leider.
Darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Weil ich finde, das ist ein Riesenproblem, das wir haben mit dem Internet und jetzt mittlerweile ja auch ChatGPT, also irgendwelche KI-Modelle, wo Patienten und Patientinnen sich selbst informieren können, nimmt ja die Hierarchie zwischen Ärzten und Ärztinnen und den Patienten und Patientinnen ab. Wenn jetzt dann noch dieses Credo gilt, das Krankenhaus verdient nur dann Geld, wenn da kranke Patienten sind und das ist auch die Wahrnehmung von einigen Patienten, das habe ich schon gehört, ja, dann gehe ich erst recht nicht zum Arzt, weil der will mich ja quasi krank sehen, damit er daran verdient. Wenn man nicht da irgendwie auch einen Imagewechsel hinkriegt, dann läuft man wiederum Gefahr, dass die zu sehr ihr eigenes Süppchen kochen und diese Aufklärung, das Gespräch, dieses, was wir eigentlich unbedingt brauchen, um dem Ganzen vorzubeugen, uns komplett verloren geht. Und deswegen bin ich es allein nur zu sagen, dafür ist kein Geld da, ehrlicherweise nicht der richtige Ansatz.
Ich bin da voll bei dir, Ben. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß, dass es einzelne Krankenkassen gibt, die eine ähnliche Art von diesem Belohnungssystem, das du gerade genannt hast, so in die Richtung haben. Ja, bedeutet, es werden gewisse Maßnahmen gezahlt, wenn du in diesem Bonusprogramm die und die Punkte hast. Manche Versicherungen haben es zum Beispiel, also ich weiß es zum Beispiel, die haben zum Beispiel, dass du Geld zurückbekommst, wenn du in gewissen Bonussystemen bist, ist damit dieser kleine Mehrwert. Hm. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber es ist schon mal so der erste Ansatz, der ganz gut ist. Und zu dem Thema Krankenhaus und kranke Patienten, wenn wir darüber reden würden, Ben, dann würden wir, glaube ich, übermorgen immer noch hier sitzen, weil das ist ein riesengroßes Thema. Auf jeden Fall zum Abschluss würde ich sagen, wenn wir eine Sache in den Köpfen lassen wollen, Longevity ist nicht die Infusion per se.
Nein.
Longevity ist oft das, was langweilig klingt, aber wirkt. Vielen Dank, dass ihr uns heute aufgeklärt habt über die größten Mythen, die ja besten Maßnahmen, was man eigentlich so machen kann, auf was man achten sollte und auch eure hilfreichen Tipps so am Rande mit Ernährung, Schlaf, fand ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr interessant, sehr toll dargestellt. Und ich bin euch auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr heute da wart als Gast bei Medizin Direkt. Und nochmal so gesagt, es ist eine Aufklärung, keine Werbung gewesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns. Gibt uns ein Like und vor allem, wir verlinken den Spotify-Account von den zwei, von Ben und Jan. Schaut mal vorbei, sehr interessant, gehen aber da sehr, sehr weit in die Tiefe, aber wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir heute da sein zu dürfen.
Genau, als letzten Satz, sleep well, eat your protein, bewegt euch und dann macht ihr das meiste, was ihr machen müsst.
Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.